Schokolade fürs Ohr.
Das passt ja gut. Schokolade fürs Ohr, der Philosophie-Podcast für Menschen in der Lebensmitte, Folge Nummer 20. Ein kleines Jubiläum. Und wir reden übers Ende. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem ultimativen Ende, dem Tod und allem, was dazugehört. Aber da das hier Schokolade fürs Ohr ist, wird diese Folge nicht ganz so düster, wie man jetzt vermuten könnte. Keine Bange. Mein Name ist Patrick Steller. Ich werde durch die heutige Sendung moderieren, gemeinsam mit meiner allzeit gut aufgelegten Co-Moderatorin Laura Lenzen. Hallo Laura.
Hallo.
Laura, hallo Patrick. Kurze Einstiegsfrage. Wie stehst du zum Tod? Freund oder Feind? Was würdest du sagen?
Freund. Also wenn es die zwei Möglichkeiten gibt, dann sicherlich auch Freund.
Okay. Gut, gut. Bevor wir das jetzt gleich weiter vertiefen, lass uns doch noch den heutigen Gast dieser Sendung begrüßen, denn auch für den Themenkomplex Tod und Sterben haben wir uns Verstärkung aus unserem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis geholt. Unser heutiger Gast ist ein Sonnen- und Naturmensch. Sie leuchtet von innen und von außen und während andere noch ihre innere Balance suchen, hat sie schon längst gefunden. Sie kann über glühende Kohlen gehen, sie ist viel zu weise für ihr Alter und begrüßt jede Veränderung in ihrem Leben mit einem Lächeln. Sie hat eine Tochter und einen Mann und sie hat einen Ort für Menschen geschaffen, die das Leben lieben und eine gute Welt mitgestalten möchten. Wenn sie von Leuten gefragt wird, was sie eigentlich macht, antwortet sie meist: Ich bin Gründerin und Feuerhüterin des Alpensalons. Was das genau bedeutet, dazu wird sie uns gleich mehr erzählen. Sie ist eine sehr, sehr gute Freundin von Anna Mauersberger, unserem Gast aus Schokolade Folge Nummer 1. Und obwohl ich sie gerade in blühenden Farben beschrieben habe, ist eines ihrer Herzensthemen das, was man gemeinhin mit der Farbe Schwarz assoziiert, der Tod. Liebe Leute, heute bei uns in der Sendung ist die wunderbare, zauberhafte, lebensbejahende Miriam Wolf.
Herzlich willkommen, Miriam.
Plash, plash. Vielen Dank. Hallo.
Fühlst du dich adäquat beschrieben oder habe ich es an der einen oder anderen Stelle doch verkackt?
Ich würde sagen, mein Potenzial steckt da drin, ja?
Okay, okay. Wichtig, das hast du mir auch vorher gesagt, du bist keine Expertin für den Tod, also keine Bestatterin oder Trauerbegleiterin oder Trauerrednerin oder sowas. Aber du beschäftigst dich einfach nur sehr, sehr viel mit dem Tod. Und wir werden gleich erörtern, woran das liegt oder wie es dazu kam und was das bedeutet.
Gerne.
Aber bevor wir das machen, Fans unseres Podcasts kennen das ja schon aus früheren Folgen, starten wir ja mal mit einer Check-in-Runde, damit sich auch Laura und Miriam ein bisschen warm reden können. Deswegen wie üblich die drei Fragen. Wie geht's dir? Also so physisch, körperlich gesehen, mental vielleicht auch. Zweite Frage, was beschäftigt dich gerade im Leben? Und als Schmankerl, welches Buch liest du gerade oder hast du gerade ausgelesen? Ich lasse euch Ladies mal den Vortritt. Wer möchte denn?
Ich kann gerne anfangen. Genau. Ja, erstmal vielen Dank, Patrick, für diese wunderbare Einleitung. Wie geht es mir? Mir geht es eigentlich gut. Trotz herausfordernder Umstände aktuell. Geht es mir auf jeden Fall gut. Heute geht es mir auch körperlich gut und mental geht es mir tatsächlich auch ziemlich gut. Ja, ich habe gerade das Gefühl, das ist so eine Wachstumsphase. Da komme ich auch schon zu Phase oder Frage 2. Was beschäftigt mich gerade? Ich beschäftige mich gerade irgendwie sehr viel mit dem Thema Ruhe, was nicht ganz meinem Naturell entspricht. Also genau. Ich darf in meiner zweiten Schwangerschaft sehr viel liegen und bin sonst eher so ein Flummi, der auf allen Hochzeiten tanzt und ständig in Bewegung ist und empfinde das gerade als eine ganz besondere, zwar herausfordernde, aber wie ich so in den letzten Wochen, ich liege jetzt seit 6 Wochen und habe wahrscheinlich noch so 4 Monate vor mir, als eine ganz besondere Schwellenzeit irgendwie. so zwischen verschiedenen Phasen und genau, darf gerade lernen, wofür das vielleicht gut ist und dass das eigentlich ein Geschenk ist und keine Strafe oder wie auch immer man das so für sich framen mag. Genau, das beschäftigt mich gerade und ich glaube da, genau.
Ich meine, gerade für Menschen, die viel machen, bedeutet ja liegen auch mal so eine erzwungene Pause. Mhm. Was machst du denn, während du liegst? Liest du dann viel oder organisierst du das Leben drumherum trotzdem dann einfach im Liegen weiter?
Es gibt verschiedene Phasen am Tag. Es gibt die Backoffice-Phase, das ist genau das, was du beschreibst, ne? Also ein Stück weit mich noch einzubringen, genau, in den verschiedenen, sowohl in unserer Community als auch mit unseren Projekten, als auch bei Matthias in meinem Business, ne, dass ich irgendwie alles, was ich im Hintergrund organisieren kann, mache. Aber dann gibt es eben auch eine große Phase, wo ich einfach liege und wo ich halt einfach, genau, so bin. Einfach mal, sagen wir es mal so. Und ansonsten lese ich auch tatsächlich. Ich lese generell ja viel, aber lese dann eben auch viel. Und ja, wie gesagt, versuche das einfach gerade als Geschenk zu nehmen und auch genau all diese Themen, ne, die man so hat mit den Glaubenssätzen, um Hilfe bitten zu müssen. Ich muss ja momentan für jeden Scheiß nach irgendwas fragen. Ne? Jede Mahlzeit, jede Minute Kinderbetreuung, ja. Jede, ich darf nicht Auto fahren, jede Fahrt. Ne? Also
hart.
Ich muss ja um alles bitten.
Ja.
Genau. Wenn man das so radikal 100% muss, dann fällt es irgendwann leichter. Habe ich den Eindruck, genau. Ich glaube, ich darf sehr viel lernen jetzt in den Monaten und das ist, finde ich, spannend. Genau, und da kommen wir auch zum Thema eben, habe ich gesagt, ich lese viel. Momentan lese ich eine sehr belletristische Reihe, wieder meiner sonstigen Lesevergnügen. die hat mir Matthias Mama vermacht, weil das hat ihre Freundin irgendwie, das sind so irgendwie 8 Teile, gelesen, als sie mit einer Knie-OP lag und sie meinte, das ist schön leicht, wenn man eh liegt und ne, so viele Themen irgendwie da sind und auch man sonst vielleicht auch dann muss man sich vielleicht nicht noch belasten und genau, das ist sehr belletristisch und auch da darf ich loslassen, das einfach mal so mich berieseln zu lassen, das ist auch ganz schön. Genau, und das lese ich gerade, das heißt irgendwie die 7 Schwestern, die nach den Plejaden benannt sind, nach so einem Sternensystem und deren Geschichten. Ja, und da bin ich gerade, ich glaube, im 7. Buch, also ich habe es halt geschafft. Und Ina, falls du zuhörst, wenn du übernächste Woche, glaube ich, kommst, kannst du die Bücher alle wieder mitnehmen.
Genau. Liegeliteratur, ein neues Genre.
Liegeliteratur.
Okay, vielen Dank für den Einblick in dein aktuelles Leben, Laura. Ja, Miriam, gerne. Wie geht's dir?
Ja, ich fühle mich ganz sonntaglich. Ich find's,
denn wir nehmen an einem Sonntag auf. Zeit. Muss man dazu
ja,
sagen.
Sonntag 11 Uhr ist eigentlich nach den ganzen verschobenen Abendterminen, die wir besucht hatten, bin ich jetzt sehr happy. Ich finde, der Sonntag ist ein super schöner Zeitpunkt, um entspannt ein bisschen zu plaudern und einen Kaffee zu trinken. Genau, also ich liebe Sonntage und dementsprechend geht es mir gut, bin entspannt, bin alleine zu Hause für diese Stunde jetzt. Das ist sehr schön.
Ja. Sehr cool.
Und gerade auch total schön, weil was bewegt mich? Bin ich vielleicht so ein Gegenpol zu dir gerade, Laura? Ich habe gerade echt ein Thema mit der Zeit. Mhm. Weil ich eigentlich mir ein Leben aufgebaut habe die letzten Jahre, wo ich oft das Gefühl habe, ich habe Zeitfülle. Und das ist mir total wichtig. Und gerade bin ich echt wieder an einem Punkt, wo ich mich einreihe in dieses Kollektive. Ja, es ist gerade ein bisschen viel. Das ist echt so ein Satz, da stellen sich mir die Haare, und den man ständig hört, wenn man Leute fragt, wie geht's dir? Jetzt bin ich selber wieder voll drin. Und wenn man mich treffen will, dann stellt man sich Kaffee-Dates für August ein und so ein Scheiß. Also da war ich echt schon mal lange weit weg davon und hänge gerade wieder voll drin und beschäftigt mich viel, ja, was da, wie das kam und was. Ich habe das Gefühl, ich mache nur noch Sachen, die wesentlich sind. Also da ist wenig, was mir direkt einfällt, was ich mir viel Platz schaffen könnte. Also wieder mal die Frage so, wie darf meine Haltung und mein Empfinden und Wahrnehmen sich da wieder entspannen? Das treibt mich gerade um, ja.
Und denkst du denn da alleine drüber nach, wenn du solche Phasen hast und versuchst da irgendwie rauszukommen? Oder sprichst du auch mit anderen darüber und denkst, fragst du, Hilfe, was kann ich machen?
Ich habe leider so ein Muster, arbeite ich auch schon dran, aber ich denke eigentlich immer alleine nach. Und wenn ich dann so bin, dass ich schon die Lösung fast weiß, dann fange ich an, mit anderen auch drüber zu sprechen. Ja. Genau. Und gleichzeitig habe ich Familie, also das ganze Thema Zeit und wie organisiert man sich, das wird hier immer im Verbund bequatscht. Ja, das macht es nicht einfacher, finde ich.
Mm, ja, klar. Mm.
Ja, und was lese ich? Ich lese gerade ein Buch mit einem sehr sperrigen oder zumindest langen Titel. Mal schauen, ob ich ihn noch zusammenbekomme. Ins Herz der Dinge lauschen, vom Erwachen der Liebe über MDMA und LSD, die unerwünschte Psychotherapie. Mhm. Ah, von Samuel Wiedmer, einem der Begründer der psychotherapeutischen Arbeit mit Substanzen. Genau. Ein dicker Schmöker.
Oh. Ich habe ja auch ein lebenslanges Flirten mit LSD. Also insofern, dass ich LSD immer aus der Entfernung anflirte und denke, ich würde gern mal eine Runde, aber ich traue mich nie, dorthin zu gehen und LSD mal anzusprechen, um jetzt bei der dummen Metapher zu bleiben. Aber spannend, ja.
Ich leiste dir aus, wenn ich fertig bin.
Oder erzählst mir davon.
Das klingt einfach spannend.
gut, dann mache ich noch schnell die Runde vor. Wie geht's mir? Gut. Große Frage natürlich, ne? Aber körperlich gesehen geht's mir gut. Ich habe ungefähr 5 bis 10 Kilo zu viel auf den Rippen. Das nervt mich, beschäftigt mich auch ein bisschen. Ich habe Angst, dass ich jetzt langsam in diesen Daddy-Körper-Modus hineinkomme, so wo man ab einem bestimmten Punkt auch man sagt so, ja, jetzt ist auch okay, jetzt brauchen wir nichts mehr machen, das ist jetzt, das bleibt jetzt so und ich guck mal, dass es nicht schlimmer wird, aber da ist halt jetzt so ein bisschen Bauch und der wird eh nicht weggehen. Ja, das kann ich mir halt noch nicht leisten. ich habe noch keine Familie und nichts und so. Und naja. Genau, und was lese ich gerade? Ich lese gerade ein Sachbuch und zwar, ich lese mich gerade durch die wichtigsten Pharaonen und Dynastien des alten und mittelalten Ägyptens durch. Ja, weil ich das höchst spannend finde, was sie damals so gemacht haben und ja, auch diese Kultur, dieser Totenkult mit den Pyramiden, beziehungsweise ich habe dann auch festgestellt, dass ich sehr viel gefährliches Halbwissen habe. Wusstet ihr zum Beispiel, dass nur in der ganz, also dass nur im Alten Reich, also weit vor, also 3500 bis 3000 vor Christus, ne, dass nur in dieser Zeit Pyramiden gebaut wurden? Später dann nicht mehr. Und das war so 4., 5. Dynastie, da war es gerade so die Hochphase. Dann haben die Ägypter festgestellt, dauert ganz schön lange und ist ziemlich aufwendig, so eine Pyramide zu bauen.
Fordert auch viele Opfer und Tote.
Das stimmt, genau. Und deswegen sind sie irgendwie wieder von abgekommen und haben die Dinger dann mehrfach benutzt und teilweise zweckentfremdet. Weil der Ägypter an sich, der hat ja auch dann später so Stelen und Hieroglyphen an der Wand gerne dann auch mal einfach übermalt und überschrieben, wenn der nächste Herrscher dran war mit Lobpreisung und so. Also sehr nachhaltige Bauweise und Lebensweise, könnte man auch sagen.
Ja, genau. Mega spannend. Ich würde mir mal so ein kleines Referat von dir wünschen, ehrlicherweise. Ich habe ja Geschichts-LK und das ist so eine heimliche Leidenschaft. Vor allem, wenn jemand gut erzählen kann.
Okay.
Ich wäre willig.
Gut. Und du hast Zeit.
Und ich habe Zeit. Jede Menge, wirklich. Also ich habe keine Langeweile tatsächlich, aber ich habe Zeit.
Ja, und diese Zeit wollen wir jetzt füllen mit dem Hauptthema. Und zwar, wir haben uns ja heute hier an diesem Sonntagvormittag zusammen versammelt, um über das Thema Tod zu reden. Miriam, wir beide hatten ein Vorgespräch und da hast du folgenden Satz gesagt. Die Angst vor dem Tod ist eigentlich die Angst vor dem Leben. Ich finde, das ist ein schöner Satz. Aber wie meinst du ihn?
Der kommt definitiv nicht von mir. Ich meine, er ist von Osho.
Okay.
Genau, ich kann dir meine Interpretation davor geben. So wie das gute Leben und das gute Sterben, das sind so zwei Seiten einer Medaille. Ja? Und ich glaube, wenn man sein Leben so ganz gelebt hat, was auch immer das für jeden heißt, ja, aber Licht und Schatten, keine Handbremse, keine Kompromisse, so, dann kann man gut sterben. Ja, dann besteht da keine Anhaftung mehr. Also wenn wir jetzt mal vom Sterben im Alter, ja, also quasi dem normalen Prozess ausgehen, glaube ich, sind die Menschen, die gut sterben können, die keine Angst mehr vor dem Tod haben, die ihr Leben wirklich voll gelebt haben, ja. So, ich glaube, das steckt für mich da vor allem drin.
Also die keine FOMO haben, also kein Fear of Missing Out.
Ja, genau.
Ja, wobei ich mir denke, so, also ich bin immer noch sehr stark FOMO getrieben. Ich habe immer Angst, Dinge zu verpassen. Und irgendwie glaube ich nicht daran, dass das, wenn ich 90 bin, so Gott will, und ich auf dem Sterbebett liege, dass ich nicht doch denke so, ich würde gerne noch sehen, was nächstes Jahr passiert. Dumm, dass ich jetzt sterben muss.
So, dass deine Neugier nicht endet, meinst du?
Ja, stimmt. Positiv beschrieben könnte man auch Neugier dazu sagen, ja.
Ja, keine Ahnung. Ich bin noch nicht in dem Alter, aber ich denke, da trägt das Alter dann einfach auch was dazu bei. Also jetzt spürt man vielleicht bis zur Mitte 30, oder?
Anfang 40, aber danke.
Anfang 40. Ja, also so richtig schön in der Midlife-Crisis eigentlich dann bald so gelandet. Und ich finde, also ich, für mich wird es gerade noch mal ganz spürbar, dieses, dass manche Sachen werden einfach nicht mehr stattfinden. Ja, die passen nicht mehr rein in mein Leben. Also ich kann vielleicht noch mal eine Sache studieren, wenn es mir ganz blau kommt, aber es wird nicht mehr reichen, 5 verschiedene Berufswege einzuschlagen. Ja, ich werde nicht noch 5 Kinder kriegen können. Also so diese Phase von, eigentlich will das Leben gerade eher, dass man fokussiert oder irgendwas greift und dass man vertieft und dieses Gefühl, was man hat, wenn man noch jünger ist, so alles ist möglich in diesem Leben. Genau, das stirbt gerade jetzt schon. Es fängt an, jetzt zu sterben. Und ich hoffe, dass ich dann mit 80 an einem anderen Punkt bin, ja. Und trotzdem noch die Neugier habe. Ja. Ja? Also, man will ja auch nicht alt werden und sagen, ja, jetzt ist echt, jetzt bin ich so durch mit dem Scheiß hier, lass mich gehen, ja.
Aber da hast du gerade was Schönes gesagt, dieses, dass man nicht mehr alles machen kann. Also nicht nochmal 5 verschiedene Berufe ergreifen kann, nochmal studieren. Teilweise überlege ich jetzt auch schon, ob ich mir zum Beispiel bei irgendeiner Serie von der, also TV-Serie, von der alle reden, die 8 Staffeln hat, ob ich mir die wirklich reinziehe und dafür Zeit reserviere. Oder ob ich jetzt noch die 8-bändige 7-Schwestern-Reihe lese, weil ich weiß, dass das sehr viel Zeit fressen wird. Und ich jetzt schon anfange, so ein bisschen zu horten und zu überlegen, was mache ich? Also wie verbringe ich meine Zeit? Und eben aus dem Gefühl heraus, dass das gar nicht mehr alles möglich ist. Und ich finde es irgendwie traurig. Irgendwie sterbe ich da jeden Tag ein paar kleine Tode.
Ich finde das so spannend, weil das Gefühl kenne ich zum Beispiel persönlich gar nicht. Also ich kann die Perspektive total nachvollziehen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Zeit so relativ ist. Wenn ich richtig gut drauf bin, sage ich auch, dass sie nicht existent ist, ne, sondern einfach nur ein Konzept. Aber wir sehen natürlich, dass die Natur zyklisch verläuft. Das heißt, irgendwas kommt und vergeht halt eh. Also, ne, also das lässt sich natürlich nicht abstreiten. Aber ich finde die Perspektive total spannend, weil ich kann sie nachvollziehen, ich kann sie nur nicht nachempfinden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist alles so unendlich, ne, irgendwie. Vielleicht muss man dann manchmal die Formen sich neu überlegen oder so. Aber ja, deswegen weiß ich nicht, ob der Gedanke halt hilft, ne, dass es vielleicht auch gar nicht so begrenzt ist, wie wir uns das manchmal vorstellen. Zumindest vermute ich das, so fühle ich das zumindest, ne, irgendwie. Genau. Total. Und vor allen Dingen ist es ja dann auch, das merke ich jetzt auch gerade beim Liegen nochmal sehr deutlich, weil das ist ja auch einem, zumindest in dieser ganzen Achtsamkeitswelle der letzten Jahre, glaube ich, immer präsenter geworden, ne? Irgendwie das, wenn ich im jetzigen Moment bin, dann habe ich natürlich jetzt gerade Zeit, ne? Und dann ist da jetzt gerade Raum. Und je mehr ich mich halt im gegenwärtigen Moment befinde, desto mehr Raum empfinde ich zumindest, ne, relativ gesehen. Und das merke ich jetzt gerade in diesem Liegen halt wirklich nochmal richtig krass. Dass das nicht nur ein Konzept ist, sondern dass man, also für mich wird es gerade sehr erfahrbar. Und zwar nicht nur so kurz, ich finde, man hat das öfter so im Alltag so kurz, dass man so aufwacht, ne, und dann merkt, und dann taucht man aber vielleicht auch wieder ein in den Strudel. Und ich habe gerade das große Glück, dass ich das sehr, sehr deutlich, sehr lange Zeit am Stück spüren darf. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, in Anführungszeichen, aber irgendwie da wieder mehr hinzukommen, ne? Also um zumindest diese Begrenztheit nicht so erdrückend zu empfinden, ne? In diesem Rush irgendwie. So viel ist schon passiert, das bleibt mir vielleicht noch übrig, ne? Gleich ist noch das dran, wo soll denn das jetzt noch rein? Und genau, ja, das ist zumindest so aus meiner Lägerigkeit heraus betrachtet. Also eher so aus der Horizontalen gesehen gerade.
Voll schöner Impuls, ja.
Ja, aber es geht ja nicht nur mir so. Ich habe auch den Eindruck, andere Menschen in unserem Alter, Miriam hat es Fokussieren genannt, aber irgendwie entscheiden noch viel bewusster, womit sie ihre Zeit jetzt verbringen wollen. Also zum Beispiel daten, ne? Da wird jetzt auch nicht mehr. Also früher, ich habe das Gefühl, da war man irgendwie noch ein bisschen offener und hat so alles so mitgenommen, was geht. Und jetzt denkt man sich so, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf einen potenziell schlechten Abend. Ich versuche schon vorher so möglichst viel über die andere Person rauszufinden, damit ich möglichst nicht schlecht überrascht werde, aber dann mir natürlich auch dadurch die Chance raube, mich gut überraschen zu lassen. Und dann sind auch so viele Leute schon so irgendwie so abgekämpft, so nach dem Motto, boah, und vielleicht bleibe ich doch alleine und ja.
Ja, und ich glaube, also diese typische Midlife-Crisis, ja, die hat ja ein totales Potenzial. Also es ist so dieser Punkt, der irgendwann früher oder später mal kommt, wo aus dieser kindlich-jugendlichen Unendlichkeit, die man sich selber so zuschreibt, an diesem Punkt kommt von, ja, wow, also die Hälfte ist jetzt mal zumindest rum. Ja, und dann eben sich zu hinterfragen, also lebe ich hier eigentlich gerade mit dem richtigen Mensch zusammen, lebe ich im richtigen Beruf, ist das Lebenskonzept, was will ich noch? Also in der Krise, wenn wir als Gesellschaft ja wieder so aufgestellt werden, wären, dass wir die auch als Krise im Sinne von, da wächst was Fruchtbares draus oder das ist eine Chance, dann geht es ja gerade um die Punkte, nochmal sein Leben neu zu justieren und die Endlichkeit als Geschenk zu nehmen, da ein bisschen Mut und Radikalität auch zu bekommen, ne?
Definitiv. Quasi
das alte Ich sterben zu lassen und ein neues zu bauen.
Ja, voll. Das geht okay. Ja mit der Krise. Also bei Frauen ist das, habe ich viel in meinen Seminaren in dem Alter, die tatsächlich einfach, wo der Körper halt einfach gesagt, so jetzt mit den Kindern wird es halt nichts mehr bei dir. So. Und wo dann einfach ein ganzes Lebensmodell stirbt. Mhm. Ja, und wenn das einen Raum kriegt zu sterben und zu betrauert zu werden, so, dann kannst du da auch durchkommen und dann stellt sich die Frage, so, was fange ich jetzt vielleicht, also es ist auch ein Geschenk, mehr Zeit für andere Dinge zu haben, also wie kann ich mich beispielsweise aktiv in die Gemeinschaft einbringen, I don't know, so, aber genau, es ist eine Lebensphase, wo, glaube ich, viel an Konzepten und Wünschen nochmal neu justiert wird, aber auch geht, ja.
Und dann entsteht aber auch wieder Raum, wie du es gerade sagst, ne, für neue oder zumindest irgendwie vielleicht auch nochmal wertschätzend für das, was vielleicht auch sogar da ist, ne, was man vielleicht gar nicht so wahrgenommen oder als selbstverständlich genommen hat. Mhm. Ne? Mhm. Sei es irgendwie eine Partnerschaft oder vielleicht doch auch eine Tätigkeit, der man nachkommt, die man nochmal in einem neuen Licht betrachten darf dann irgendwie. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich genau das, worüber ihr gerade so sprecht, so auch irgendwie hat ganz viel mit Haltung einfach zu tun. Ne? Es ist ein und dasselbe, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ne? Also wir gucken auf das Gleiche mit unterschiedlichen Perspektiven und können es halt als Chance sehen, wir können es als Problem sehen, ne? Oder als etwas, was uns traurig macht, ne? Oder was uns verzagen lässt. Und ich weiß auch gar nicht, ob es nicht immer wieder, du hast es gerade so ein bisschen auf die Midlife-Crisis, aber ich persönlich, also ich kann jetzt nur natürlich, ne, so in meiner Welt, in meiner Erfahrung bleiben, habe das Gefühl schon sehr lange, dass immer wieder diese kleinen Tode halt passieren, auch in der Jugend oder auch in der Kindheit. Ne? Also es ist ja auch ein kleiner Tod, den man stirbt, wenn man aufhört zu spielen im klassischen kindlichen Sinne, ne? Also so einen Übergang halt macht, ne? Oder es ist auch ein Tod vielleicht, wenn man sein erstes Kind zur Welt bringt, wenn man halt irgendwie, also man wird auch etwas, man wird jetzt auch noch Mutter, ne? Oder Vater, aber so eine bestimmte Lebensphase stirbt vielleicht auch oder es wird auf jeden Fall nicht mehr so sein, wie es vorher war. Es wird aber was Neues entstehen. Genau. Oder wenn das Studium abgeschlossen ist oder die Ausbildung oder, ne? Die Schule beendet oder, also um jetzt mal so ein paar klassische Meilensteine zu nehmen. Vielleicht begleitet uns das einfach eigentlich vom ersten Tag an so ein bisschen. Wenn ich geboren werde, stirbt für mich die Zeit im Bauch. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man jetzt so ein bisschen weiter spinnt. Genau.
Und man sagt ja immer, gerade wir Männer, wir wollen immer wieder zurück in den Bauch der Mutter. Aber können wir nicht, weil wir so groß sind. Unsere einzige Chance ist, ein kleines Körperteil von uns zurück metaphorisch quasi zurück in den Schoß der Mutter, vertreten dann durch die neue Freundin zu stecken. Und dass das auch so ein bisschen der Grund ist, warum wir Sex haben.
Interessante Theorie.
Aber was mich jetzt noch interessieren würde, das Wort Haltung kam jetzt hier gerade vor und Blickweise auf Dinge. Kann man eine andere Haltung lernen? Weil ich glaube, ich bin jemand, der alles eher mit so einer Haltung angeht. Also nicht so, dass Veränderung bedeutet nicht geil, Chance, was Neues. Also ich bin jetzt auch gerade so zwischen zwei Jobs und denke dann nicht so, boah, geil, ich kann was Neues machen in meinem Leben. Ich bin völlig frei, ich kann, wow, und so. Da ist ein großer Teil in mir, der sagt so, boah, scheiße, das Leben ändert sich. Und kann man so eine positive Haltung zu Veränderung, zum Tod von alten Mustern lernen? Oder ist man einfach, hat man Pech gehabt, weil man irgendwie geboren wird und irgendwie so eine etwas negativere Haltung zum Leben hat? Miriam?
Ja, so klar kannst du das lernen. Also auch wenn Haltungen verändern sich ständig, ja, sind so, und dann wird sich da immer noch ein bisschen dein Charakter, der Guss, aus dem du gemacht bist, drüberlegen. Ja, vielleicht gehst du dann die Zyklen ein bisschen mürrischer, meckeriger durch und andere ja, haben da gute Laune dabei. So, das wird's vielleicht bleiben, aber sich also eine Haltung zu entwickeln, wo man dieses zyklische Werden und Vergehen, ne, wieder internalisiert, also wirklich spürt in sich, das kannst du natürlich lernen. Ne.
Geht es um solche Sachen bei deinem Seminar, der Tod im Alpensalon?
Ja, ich würde sagen, das ist der schönste Nebeneffekt, ja. Dass ich auch immer, wenn du, ja, wenn tief im Inneren was, ich sag mal, Erkenntnis auf eine Zellebene reinsickert bei dir, dann ändert sich die Haltung mit. Und dass das Loslassen und Sterben lassen ein wahnsinnig, energiegebender und wichtiger Teil ist von Entwicklung, das spürt man dort auch. Also ich weiß gar nicht, wie viele das verkopft so wiedergeben könnten, dass sie da ihre Haltung von linear zu zyklisch geändert haben oder so, aber das Erleben ist definitiv, also es wird erlebt, was es in einem befreit und möglich macht, wenn man loslässt, das auf jeden Fall, ja.
Könntest du mal kurz, ich habe das jetzt kurz genamedroppt, zu zwei, drei Sätze zum Alpensalon verlieren und was du da genau machst? Als Feuerhüterin, wie ich auch in deiner Vorstellung erzählt habe.
Ja, total gerne. Also der Alpensalon ist Name für verschiedene Seminare und Retreats, die im Kern, ja, ich würde sagen, die haben verschiedene Namen. Ja, der Tod ist, oder verschiedene Formate, der Tod ist eins davon. Es gibt die Selbstliebe, es gibt Neuland etc. Aber im Kern geht es darum, im Innen die Welt zu gestalten, die du im Außen sehen willst. So, damit bin ich angetreten und das ist eigentlich immer noch das, was dahinter liegt. Also so, ich bin immer mehr wie in so einer Spirale runtergekommen, was braucht's eigentlich, damit wir hier friedlich, glücklich, lebendig leben können. Ja, dieses Wahnsinnsgeschenk, was wir haben, dass das zum Tragen kommt. Und so die kleinste atomare Einheit von Wandel liegt ganz tief in innerer Heilung, innerer Freiheit. So, und da habe ich ein paar Themen, also es sind eigentlich alles Tabuthemen, würde ich fast sagen, die der Alpensalon bespielt, weil jedes Tabu hat zum Ziel den Erhalt des Status quo, also es sind eigentlich die Bremsen für Wandel, ja, und habe mir da die Themen rausgepickt, wo ich das Gefühl hätte, hey, da liegt echt, da liegt so einer drin, individuell und kollektiv, um wirklich Wandel mitzugestalten. Geld ist ein Thema, was ich als Format habe, ja, aber der Tod fällt da total auch rein, weil das ein, wir in einer total todtabuisierenden Gesellschaft leben auf allen Ebenen, ja, also auch was die Wirtschaft angeht, alles, wir sind so linear auf gepolt Macht in all unseren Systemen, das Gefühl hätte fast, also manchmal denke ich wirklich, wenn wir unsere Angst vor dem Tod wirklich verwandeln könnten, dann wäre, ist das sowas wie ein Schlüssel zu allen Problemen, die wir uns so aufgebaut haben. Ja. Genau.
Aber ich glaube, wenn wir wüssten, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir wüssten, dass wir nochmal leben können, ich glaube, das würde so ein bisschen die Angst vor dem Tod nehmen, weil dann wüsste, hey, ich kann mich jetzt für Sachen entscheiden und dann werde ich irgendwann wiedergeboren. wie in so einem Computerspiel. Ich kann New Game starten und dann kann ich es einfach anders machen.
Ja, wie in einem Computerspiel oder wie in allen Weltreligionen halt, ja.
Patrick. Ja, aber komm. In einem anderen landest du im Paradies.
Nein.
Ja, aber da wir das nicht wissen, man kann es ja nur glauben. Und ich weiß nicht, ob hier jemand aus unserer Mitte, in unserer Mitte wirklich gläubig ist und an irgendwas, was nach dem Tod kommt, glaubt. Weiß auch irgendwie, ich habe auch das Gefühl, es ist gerade nicht mehr zeitgeistig, sondern
was glaubst du denn? Lass doch mal teilen, was wir da so.
Ich glaube an nichts. Also ich glaube, ich sterbe, dann ist schwarz. Und nicht mal, dass das schwarz ist, merke ich es. Ich glaube, da ist einfach nichts. Woran ich das festmache, ist, ich wurde ja vor 2 Jahren operiert. Ist schon 2 Jahre her? Genau, da hatte ich einen Bauchnabelbruch. Und Vollnarkose, ne? Und ich dachte vorher immer, Vollnarkose ist, man gleitet so langsam so weg und dann ist irgendwie kurz dunkel und dann wacht man wieder so auf. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe gerade noch geredet und hat es wie so ein Hardcut gegeben und plötzlich war ich in einem anderen Raum und habe einfach weiter geredet. Zwischen diesen beiden Halbsätzen ungefähr 2 Stunden lagen und ich da im anderen Raum war und mit anderen Menschen so. Und ich glaube, so ist es auch, wenn man stirbt. Das ist von einem Moment auf den anderen, ist plötzlich ist weg.
Macht dir das Angst oder was für Gefühle hast du da dazu?
Angst nicht, aber ich denke jetzt schon, Mensch, das ist irgendwie schade. Dass das alles irgendwie, dass das alles enden muss und dass das irgendwie, dass man, ja, aus dieser Neugier heraus, also Angst, ja, natürlich Angst auch, also ich meine, ich.
Vor der Ungewissheit vielleicht auch eher, oder? Oder wirklich vor dem Nichts, vermeintlich, was auch immer das ist.
Na, ich habe schon Angst, dass es irgendwie vorbei ist, dass ich irgendwie nicht mehr aufwache, also so, also selbst in meiner, ich hatte ja auch meine, habe ich ja auch erzählt, ne, eine Zeit lang arg mit Depressionen zu kämpfen und war auch in Therapie und so. Und selbst in meinen dunkelsten Stunden habe ich nie gedacht, so, eigentlich lohnt sich das hier auch nicht mehr. So, warum noch weiterleben? Da ist die Angst vor dem Tod war viel größer als die Angst vor dem Selbstmord oder so. Oder eher diese Unlust zu sterben. Unlust, irgendwas zu verpassen. Und vielleicht steckt da drin auch diese Veränderungsunlust. Weil das irgendwie, das ist zwar irgendwie jetzt widersprüchlich, aber es ist ja eigentlich irgendwie derselbe Modus. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ja, und wenn ich mich verändere, ist es ja quasi schon mal wie so ein Vorabtod, weil dann aus mir was Neues wird.
Verdammt, das heißt, die Angst vor Veränderung ist quasi die Angst vor dem Tod in unterschiedlichem Gewand, also sprich in Form von Veränderung oder Loslassen bis hin zu auch deine, sag ich jetzt mal, jetzige Form eventuell aufzugeben sozusagen.
Ja, obwohl ich mit dieser Form interessanterweise ja jetzt auch nicht super zufrieden bin, ne? Aber es kann ja immer noch schlechter kommen.
Ich liebe deinen Optimismus.
Wo wir wieder denn bei der Haltung sind, so. Warum gehe ich denn so eine Veränderung? Also rein objektiv betrachtet, ne, die Welt steht mir offen, es ist Sommer. Ich könnte jetzt irgendwo hingehen. Ich habe dieses Gefühl, ich brauche einen Tapetenwechsel. Ich bin Anfang 40, das Leben ist noch nicht vorbei.
Du könntest überall hin, du könntest alles machen.
Ich könnte überall hin, ich kann alles machen. Ich habe zwar nicht ganz so viel Geld, aber ich kann mir sogar Geld leihen. Ne? Also es ist, da sind immer noch viel zu viele Möglichkeiten, also da sind immer noch sehr viele Möglichkeiten und irgendwas hält mich zurück, mich zu verändern, mich neu zu erfinden, mir die Haare abzurasieren, mir für, keine Ahnung, mich Ganzkörper tätowieren zu lassen, um auch so diese Veränderung nach außen zu zeigen und vielleicht muss ich mal in so ein Seminar von dir gehen.
Ich wollte gerade sagen, ey, komm, im September ist nochmal der Tod. Weil ich meine, das sind wir ja wieder beim Anfang. Angst vor dem Tod ist Angst vor dem Leben, ja. Und da echt mal reinzutauchen, jenseits der ganzen Stories über dich, die du bestimmt gut kennst, gerade wenn du in Therapie warst, kannst du wahrscheinlich ganz genau benennen, ja, was, was da deine Themen sind, da mal durchzutauchen in dem Bereich, den du selber nicht kennst und zu gucken, ey, was davon hält mich eigentlich ab, so in die Veränderung reinzugehen, die vielleicht gerade echt ansteht, damit Patrick so richtig die Sonne aus dem Arsch strahlt.
Das würde ich gerne sehen.
Ja. Du, heute ist ja Sonntag.
Ja.
Und letzte Woche warst du noch mitten in einem Seminar zum Thema Tod. Mhm. Wochenendseminar. Kannst du mal kurz erzählen, so andeuten, worum es da geht und was passiert, wenn Leute, Menschen zusammenkommen, die sich irgendwie mit dem Tod beschäftigen? Waren ja wahrscheinlich jetzt nicht nur 5 Leute, sondern irgendwie schon eine größere Gruppe, oder?
Mhm. So 15 waren wir, ja.
Ja.
Also auch nicht riesig.
Ja, aber es ist viel. Also da kann, glaube ich, eine Menge Energie entstehen.
Ja, total, das tut's. Ich kann es versuchen, ja. Ich bin, fällt mir immer schwer, das zu versprachlichen. Also erstmal die Menschen, die da kommen, haben ja ganz unterschiedliche Motivationen, da zu sein. Ja, manche haben also gerade frisch jemanden verloren, manche hatten oder haben selber eine Krankheit. Manche haben einen unerfüllten Kinderwunsch und manche haben einfach nur kapiert, ja, dass es total Sinn macht, sich mal mit seinem Ende zu beschäftigen und kommen da eher lustvoll und neugierig reingeschneit. Also ganz unterschiedliches Gemengelage. Und letztlich geht es aber immer um das Gleiche. Also ne, so grob gesagt gehen wir in so einen Flow rein über die 4 Tage, wo wir uns echt in ein Setting versuchen reinzuversetzen, dass wir auf unseren letzten Tagen sind. Ja? Mhm. Und dann wird auch einmal gestorben und wieder neu geboren. Das ist oft in Form von einer Schwitzhütte oder so. Und mal wirklich so Phasen durchgehen, wo wir und auch alle, die dazu wirklich geforscht haben, von denen ich lernen durften, gesagt haben, das sind so wie Kernelemente vom guten Sterben. Ja? Und da ist viel erstmal Lebensrückschau, was habe ich eigentlich für ein Vermächtnis hinterlassen, und ein ganz schnelles Erkennen einfach auch, ja, wo sind Sachen rund geworden und wo sind sie noch unrund, also wo hängt noch richtig Schmerzverletzung drin, wo ist noch Streit, wo ist ungelebtes Leben, was nicht mehr passieren kann. Also allein der Rückschau auf das Leben bis jetzt, ja, löst wahnsinnig viel aus. Und wenn es dann in Richtung Sterben geht, ja, würde ich sagen, machen wir verschiedene Rituale, ja, wo es viel darum geht, um Verzeihung zu bitten, selber zu verzeihen, was verziehen werden kann, und vor allem zu akzeptieren, was auch nicht ins Reine mehr gebracht werden kann, und dann ein Loslassen. Das hört sich recht banal an, aber in einer Gruppe und auch mit Ritualen, die das Ganze leiten, da bekommt es eine andere Tiefe. Das ist das, wo ich meine, wo eben nicht der Kopf Futter kriegt, sondern wo du wirklich im Körper Dinge loslassen, bereinigen kannst, nochmal nachbetrauern kannst, nachheilen kannst, ja, auch wenn bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind, ja, und dann wirklich an den Punkt zu kommen, wo möglichst alle sagen können, so, und jetzt bin ich bereit, echt loszulassen, und ich lass los. So, ich trete jetzt einmal ab, und dann auch genau zu spüren, und was holt mich eigentlich wieder ins Leben zurück, so, was ist der Impuls und worum geht's jetzt? Also, letzter Teil geht dann echt darum, die Spuren fürs echte Leben außerhalb der Seminarblase wieder so aufzusetzen, dass das, was da erkannt wurde, auch angefangen wird umzusetzen. Ja? So meistens am Schluss sagen, dass keine Entscheidungen in den nächsten Wochen getroffen werden, weil viele dann echt so, ich gehe jetzt heim und lass mich scheiden oder hab die Kündigung schon in der Tasche und so.
Oder mach jetzt ein Kind.
Ja, genau. So, aber gibt das ein bisschen einen Eindruck?
Total. Ich finde das super spannend. Im September werde ich leider nicht kommen können, aber ich persönlich hätte große Lust und bin sehr neugierig, würde wahrscheinlich in diese Zielgruppe fallen, einfach mal freudig und neugierig mich dem Thema zu nähern. Mhm. Genau, finde ich auf jeden Fall super interessant. Und du hast ja gerade auch schon so ein paar Aspekte benannt, ne? Von Loslassen, Akzeptanz. Das sind immer so große Begriffe und große Konzepte, aber genau das irgendwie zu schaffen, das irgendwie zu erfahren, wirklich, ne, wirklich zu spüren, was bedeutet das? Genau, irgendwie Formate zu finden oder für sich halt irgendwie einen Weg zu finden, das nicht nur zu denken. Das finde ich total wertvoll. Ja.
Total. Und auch die Gemeinschaft, weil ich glaube, du hattest Patrick vorab in den Fragen oder so auch mal gestellt, wie sieht denn eigentlich gutes Trauern und Sterben und so aus? Und das war, kannst du sicher aus deiner Ägyptologie-Forschung gerade bestätigen, das war Sterben und Trauern war in allen alten Kulturen ein kollektiver Prozess. Also es gab immer Räume, wo in Gemeinschaft zusammengekommen wurden, auch in unserer Kultur früher. Das scheint in der Natur der Sache zu liegen. Ja, und das ist bei uns einfach, also zumindest die Rituale, die wir haben, vielleicht noch aus dem christlichen Kontext, die sind so hohl geworden. Also wer beschäftigt sich an Allerheiligen noch wirklich, wirklich, ja, mal mit dem Thema Werden und Vergehen, dass wir uns gerade wie so künstliche Räume wie Seminare oder sowas erstmal schaffen müssen oder uns unsere eigenen Rituale wieder herholen müssen. Also ich sehe es zum Beispiel gerade rund um Geburt, nehme ich total freudig wahr, dass so Mother Blessings und so, kennst du vielleicht auch, Laura, gerade total im Kommen sind. Also wirklich Übergänge wieder zu feiern gemeinsam. Und in jedem Übergang feiert man auch das, was gerade stirbt. Ja?
Absolut. So,
man würdigt das Alte, lässt es los und geht ins Neue. Und das dürfen wir uns wieder schaffen, ja, dass wir in Gemeinschaft unser gegenseitiges, kontinuierliches Sterben während des Lebens bezeugen und uns da so rein initiieren. Ja,
ja. Hm. Ja, das ist spannend. Wir waren ja eben noch an dem Punkt, da hattest du ja, Miriam, noch gesagt, vielleicht teilen wir alle mal, was wir glauben, was nach dem Tod kommt. Ich weiß nicht, ob du das nachher anders zusammenschneiden willst, Patrick, aber oder nicht, keine Ahnung. aber das ist mir gerade noch mal so kurz, weil ich mich das auch tatsächlich gefragt habe und total neugierig bin, wie du das auch siehst oder ne, woran du glaubst, Miriam. Genau.
Ja, aber erst selber. Du musst erst mal selber vorlegen.
Ja. Ich muss erst selber vorlegen.
Ja.
Ja, okay. ich glaube tatsächlich daran, dass alles zyklisch halt verläuft. Also das heißt, ich würde mich jetzt gar nicht da in irgendeine Religion oder in ein ganz starres Konzept irgendwie einordnen wollen. Aber wenn, dann hat es am meisten Anleihen eben mit im weitesten Sinne Vergehen und dann auch wiedergeboren oder wiederwerden, ne, zu etwas Neuem zu tun. Und sei es nur ganz klassisch physisch zu Erde, ne? Und aus der Erde wächst wieder was im Zweifel. Also wenn man es jetzt einfach nicht spirituell, also nicht in noch irgendwie weitersehen möchte. Ich glaube daran, also oder ich bin neugierig darauf, halt irgendwie auch so die Form halt loszulassen. Und ich frage mich auch dabei, inwiefern wir halt oft zu sehr uns mit uns selbst identifizieren und irgendwie das nicht so gut loslassen können. Also ich will jetzt gar nicht so Ego-Konzepte oder so, weil da haben ja auch, also ne, das sind ja so Begrifflichkeiten, die unterschiedlich belegt sind, da tue ich mich ein bisschen schwer. Aber wenn ich so ein bisschen Richtung, sind wir schon mal in der Sendung, aber Richtung Eckhart Tolle zum Beispiel denke, ne, also so diese Idee von, ich bin halt nicht nur meine Story und ich bin genau nicht nur meine Form im weitesten Sinne und dieses, ich bin ein Mensch, der so und so ist und das mag und das nicht mag und ne, irgendwie all diese ganzen Konzepte, genau, glaube ich halt daran, dass wir in der Lage sind, das loszulassen und dann gibt es halt irgendwie vielleicht auch eine Umwandlung in eine neue Form. Das kann sein, dass man wirklich, wie das vielleicht auch im Buddhismus oder Hinduismus, glaube ich, ne, gedacht wird, dass man dann wirklich einfach reinkarniert, weiß ich nicht, aber vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht wird nur aus mir Erde und da wächst irgendwas Neues in irgendeiner Form oder ne, geht in irgendeine neue Schicht über. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber es fühlt sich für mich auf jeden Fall in Ordnung an, dass sich da was verändert. Und dann glaube ich auch nicht, dass es einfach nur schwarz ist. Und das ist jetzt vielleicht erstmal auf so einer, könnte man jetzt sagen, ne, wenn ich über Erde spreche, über körperliche. Und wenn ich jetzt an so ein Konzept wie den Geist oder so denke, glaube ich tatsächlich total fest daran, dass wir alle eins sind. Das ist jetzt, ne, klingt jetzt sehr spirituell, aber das fühle ich irgendwie total. Und das heißt, ich gehe total davon aus, dass das so bleibt. Und das fühlt sich nicht so beängstigend an. Ja, genau. Mhm. Und so bin ich und alles und nichts wahrscheinlich gleichzeitig. Also ich habe keine genaue Vorstellung, aber es, ich habe immer nicht diese sag jetzt mal, diese Idee von irgendwie da, zack, da kommt das Beil und dann wird es schwarz oder so. Ich habe da aber auch gar keine Bilder zu tatsächlich. Aber jetzt bin ich auf Miriam neugierig.
Ja, also bei mir ändert sich das auch im Laufe des Lebens. Mhm. Also ich bin sehr christlich erzogen worden und weiß noch genau an den Bruch, also die, oder ich nenne es mal Bruch, ja, als mir aufging, dass eigentlich keiner von den ganzen Menschen, die ständig mit mir in die Kirche gehen, da so wirklich, wirklich dran glauben. Also so dieses Himmelding, ja, also das heißt, keine Ahnung, wie alt ich da war, 10 oder so, und plötzlich merkt, das ist totaler Quatsch und keiner glaubt an diesen Himmel, aber es auch wenig spirituelle Menschen waren, die dann mir den Bogen geschlagen haben, dass das eine Symbolik ist, ja, wo auch eine Mystik dahinter liegt oder so. Also es war für mich einfach so krass, da glaubt ja keiner wirklich dran. Und ich dann auch nicht mehr, dann war ich eine ganze Zeit lang sehr überzeugter Atheist und bin zusammen mit Nietzsche fast in die Klapse gewandert, würde ich sagen. Also habe mich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel im wirklich atheistischen, fast schon aggressiven Atheistentum rumgetrieben. Und kam dann so parallel durch meine Arbeit mit der Natur. Ich arbeite ganz viel, bin Visionssucheleiterin, arbeite ganz, ganz viel mit dem alten Wissen der Natur. Schon auch immer wieder an diese Erfahrung von, ich bin Natur. Also wenn ich das schaffe im Erleben, das habe ich nicht dauernd, also mein Kopf weiß das dauernd, aber dass ich es wirklich fühle, dass ich Natur bin, dann bin ich auch total in diesem Zyklus von Werden und Vergehen mit drin, ja, ohne zu wissen, was dann aus mir wird. Aber genau, es ist klar, also dass es ein sehr menschliches, komisches, abgespaltenes Konzept ist, zu denken, da wird dann nichts mehr draus. So, das bekommt man einfach ständig anders gezeigt. Und ich plumps da aber auch ganz oft wieder raus. Also, oder da ist so eine Gleichzeitigkeit, weil du vorher meintest, ne, mit Wiedergeburt. Also da ist ein Teil von mir, der ist ganz klar, dass es Wiedergeburt gibt. Ja, auch schon viele Sessions gemacht und arbeite auch teilweise mit vorherigen Leben. Und dann ist ein Teil in mir, der glaubt da überhaupt nicht dran. So, spannend. Und so geht's mir mit ganz vielen Gleichzeitigkeiten, die da sind. Und es gibt ja so den schönen Satz, teach what you need most. Ja, also ich glaube schon ein Grund auch diese Arbeit zu machen ist, dass ich immer wieder auch die Angst vor dem Tod immer wieder in mir, also so wie so plupp, ja, war ich kurz nicht aufmerksam, zack, ist sie wieder da. Also die begleitet mich schon. Und dann wünsche ich mir manchmal so einen Glauben, ja. Glaube ist ja was Irrationales, wie irgendwas Unbewusstes entscheidet sich irgendwann. Ich glaube da halt wirklich dran. Es gibt ja total Sicherheit und Orientierung. Es ist eine total schöne Droge, ja, an irgendwas zu glauben. Das wünsche ich mir manchmal, das habe ich aber nicht. Also nichts so, wo ich mich richtig festhalten kann. Wenn, dann ist es der natürliche Prozess, ja. Und das hilft mir nur, die Angst vor dem Tod, die geht bei mir nur weg, wenn ich da voll im Erleben bin. Da hilft mir das Glauben nichts. Ich muss es erleben, ja.
Ja, spannender Aspekt, den kann ich total nachempfinden. Immer dann, wenn, du hast es eben nochmal so schön über die Natur, ich war ja eher so auf diesem Spirituellen, ne? So irgendwie, wenn ich spüre, so wir sind eigentlich alle, irgendwie so ist alles irgendwie eins, nicht nur wir Menschen, sondern so, ne? Alles, aber auch so mit der Natur. Ich finde, in der Natur spürt man das umso deutlicher, ne? Oder wenn man wieder sich nicht mehr so abgespalten fühlt, genau, vom Rest.
Total. Und spannenderweise, das ist vielleicht noch als Ergänzung, mich interessiert so der Tod an sich, also was ist das, was da kommt, interessiert mich gar nicht so sehr. Mhm. Also so das Sterben, was ja noch der Teil des Lebens ist sozusagen, der wohl. Aber so diese Frage habe ich auch so das Gefühl wie, nein, die wird auch nicht. Deshalb, also wenn irgendjemand mal sagen sollte, er ist Experte für den Tod, ey, wie soll das möglich sein, ja? Also es ist sowas, es ist eine Erfahrung, die werden wir einfach nicht machen, solange wir leben. Ja, und wir werden auch nicht wissen, selbst Nahtoderfahrungen und so, ich finde das schon interessant, aber die werden immer noch mit einem menschlichen, also aus einem menschlichen Setting rausgemacht, who knows, was einem da das Hirn vorspielt, sage ich mal, ja? Also was wirklich kommt, das ist vorbehalten, ja, das darf ich wirklich erst erfahren, wenn es dann soweit ist, und das entspannt mich ein Stück weit auch, da irgendeine Lösung oder eine Antwort finden zu müssen. Das ist so, ist nicht, Rudolf Steiner sagt, der Tod ist eine Explosion des Bewusstseins, damit kann ich ganz viel anfangen. Also da wird irgendwas in uns aufgehen, was wir jetzt aber halt mit unserem kleinen menschlichen Körperchen und Sein nicht verstehen können. So. Mhm. Genau, das ist so eine, genau, ich lasse mich gerne mal inspirieren und treibe mich da rum und höre gern, was andere so denken, aber da ist jetzt kein Pressure dahinter, dass ich da irgendwann mal die Antwort oder den Glauben finden müsste.
Ja. Ist ja auch irgendwie tröstlich, sowas zu lesen oder sowas zu hören. Also solche Gedanken von anderen klugen Menschen, die ja auch immer wieder mal es schaffen, Worte für etwas zu finden, was man irgendwie fühlt, aber noch nicht so richtig verbalisieren kann. Mhm. Wir waren ja gerade irgendwie so bei auch unserer Kultur und wie wir früher getrauert haben und so. Kennt ihr denn irgendwelche Gemeinschaften, Kulturen, Länder, in denen ihr sagen würdet, heute wird gut gestorben, getrauert? Also da wird gut mit dem Tod umgegangen. Das ist irgendwie ein gutes Setting, um Abschied zu nehmen.
Also ich bin jetzt keine Kulturanthropologin, ne?
Ja. Aber so vom Hören sagen.
Was wahrscheinlich alle kennen, ne? Es ist, der Dias de los Muertos in Mexiko, wo einfach bunt gefeiert wird. Ein bisschen gibt es in Irland auch, also dass wenn die Toten aufgebahrt sind, dann gibt es ja bei uns auch, aber bei uns ist es halt steril und kühl, da wird halt wirklich dann tagelang so Festessen drum gemacht und Gitarre gespielt. Afrika ist, glaube ich, ein Land, wo wahnsinnig, also ganz viel von der Arbeit, die ich auch gelernt habe, kommt ganz viel aus Afrika.
Kontinent.
Hab ich Land gesagt? Genau. Oh Gott, kannst du das bitte rausschneiden? Ja, unbewusste koloniale Thinkings hier, ja, genau.
Aber es kommt, glaube ich, noch aus der Schule. Da hat man ja Afrika immer so als großes Land wahrgenommen und so.
Ja, also
das ist, da sind nicht viel dran schuld.
Na, auch Indien, ja, würde ich jetzt als war ich noch nie, aber es ist zumindest ein Land, wo der Toten total in der Mitte, ja, siehst du ständig irgendwelche Leichen auf dem Ganges runterbrennen, so. Mhm. Und von daher ist vielleicht steile These, aber ich würde sagen, die Kulturen, also entweder die Kulturen, die gut ihren indigenen Kulturschatz, wie in Irland beispielsweise, gehütet haben, oder die tatsächlich immer noch aktiv mit der Natur leben, was ich jetzt so, ja genau, Afrika, Mittelamerika und so zuschreiben würde, genau, würde ich sagen, nimmt man zumindest noch viele lebendige Rituale wahr, wie das dann im konkreten Leben aussieht, ob ein Krankenhaus während Corona menschlicher organisiert war als in Mexiko, als in Deutschland, weiß ich nicht.
Mhm. So. Aber ich glaube, das sind ja auch unterschiedliche Themen. Ich habe auch den Eindruck, also ich würde diese steile These zumindest jetzt auch, also könnte ich jetzt nicht widerlegen, sozusagen. Aber habe ich auch den Eindruck, dass zumindest sowas wie ein natürlicherer und vor allen Dingen auch sichtbarer Umgang mit dem Thema, ne? Also dass es nicht so tabuisiert wird. Da hätte ich jetzt, also würde ich auch sagen, dass es genau da in den Regionen und vielleicht eben da, wo man halt eben noch weniger sich so oder noch mehr mit der Natur lebt oder ne, irgendwie sich zumindest nicht so völlig abgeschottet hat. Weil das kam mir letztens auch nochmal, oder jetzt auch gerade bin ich ja in Köln bei meinen Eltern und immer wenn ich momentan so, dass wir jetzt total in der Natur leben würden, aber mehr in der Natur, als ich es bislang in meinem Leben getan habe, dass ich irgendwie hier so dieses Gefühl habe, so man ist echt so richtig, hat sich so richtig abgespalten und hat die Natur eher so, ne, so als Feind. Lass uns alles, jetzt mal so platt gesagt, irgendwie platt machen, asphaltieren und wenig rein, also ne, wenig irgendwie so in mein Leben Einfluss nehmen lassen. Das fühle ich zumindest immer sehr deutlich, wenn ich in der Stadt bin, wobei ich in der Stadt groß geworden bin, auch die Vorzüge der Stadt sehe und so weiter und so fort. Aber das frage ich mich auch wirklich, ob das, je mehr wir uns wirklich entfernen von der Natur und von ja, diesem Naturerleben, halt auch immer mehr so diesen Tod halt irgendwie, also mit der Natur irgendwie auch den Tod ausblenden. Also ob das so irgendwie so in einen Pott gehört, ne?
Ja, und was ich gerade auch noch sehr interessant fand, war, dass du mehrfach das Wort bunt erwähnt hast. Also irgendwie Dias de los Muertos, da ist bunt und in Irland ist bunt und Afrika, da wird auch bunt gefeiert und so. Und ich wiederum, ne, christlich geprägt, in Deutschland aufgewachsen, verbinde mit dem Tod die Farbe schwarz und Trauer tragen und irgendwie ruhig sein und Fresse halten und weinen und alles ist irgendwie ganz, ganz schlimm. Wenn jemand stirbt und das ist der totale Gegensatz. Und vielleicht denke ich auch deswegen, glaube ich auch deswegen an die große Schwärze nach dem Moment des fertig gestorben Seins sozusagen.
Ja, ist eine passende Assoziation, ne, aus unserem Kulturkreis.
Ja, wäre mal spannend für, also jemanden zu hören, der da wirklich sich anthropologisch damit beschäftigt, weil wenn ich zum Beispiel an die Bilder, Zeichnungen von Jesus Kreuzigung oder das letzte Abendmahl, die Zeit danach, also ich sehe da wenig schwarz auf den Bildern. so im Ursprung. Stimmt. Wurde viel rot und blau. Ja, genau, mal zu gucken, wann das, also es kam sicher eher mit der katholischen Kirche, aber was das für ein, ist ja eigentlich total widersprüchlich, weil die Kirche erzählt dir ja eigentlich, dass alles super wird nach dem Tod, ja, wenn du alles richtig gemacht hast, vorausgesetzt, ja, aber dann wird's ja richtig geil, ja, also Grund zu feiern und wann so das Schwarz Einzug gehalten hat, fände ich spannend und auch die ganzen Regeln, ne, so das Trauerjahr, solange du, also ein Jahr schwarz tragen, solange sollst du trauern, aber nach einem Jahr ist dann auch vorbei. Ja, dann ziehst du dich wieder nochmal an und das Leben geht weiter. Also das hat sicher mit der katholischen Kirche Einzug gehalten, aber fände ich mal spannend. Mhm. Mhm.
Ja, das Problem an dieser Sendung Schokolade fürs Ohr ist ja, dass wir uns immer ein bisschen zu große Themen vornehmen für so eine Stunde oder 80 Minuten, die wir uns so vornehmen. Deswegen, na klar, kann man über den Tod in so viele Richtungen reden. Was mir jetzt aber gerade noch eingefallen ist, worüber wir noch gar nicht so richtig geredet haben, ist so ein bisschen die persönliche Verbindung zum Tod. Also ob wir in letzter Zeit jemanden hatten aus unserem Freundesverwandtenkreis, der gestorben ist, wie es uns geht, wenn wir darüber nachdenken, dass unsere Eltern irgendwann mal sterben. Vielleicht sind Elternteile auch schon gestorben, ich weiß es nicht. Weil bei mir zum Beispiel ist es ja so, meine Oma mütterlicherseits, die ist 93, dement, die macht es nicht mehr lange. Und das ist auch total okay, weil meine Oma redet schon seit 20 Jahren davon, dass sie nicht mehr, keine Lust mehr hat aufs Leben, weil ihr zwei Männer weggestorben sind und sie hat einfach keine Lust mehr, alleine zu sein und so. Aber sie ist zäh. Auf jeden Fall, meine Oma wird irgendwann sterben und dann sind alle meine Großeltern weg. Und dann ist die nächste Generation, die dran ist mit dem Sterben, ist quasi meine Elterngeneration. Und nicht nur meine Eltern, sondern dann auch irgendwie so Onkels, Tanten, die Freunde meiner Eltern und so. Und ich denke so, fuck, da habe ich überhaupt gar keine Lust darauf. Weil wenn ich daran denke, da kommen mir jetzt schon die Tränen, weil ich damit so eine ganz große Leere in meinem Leben verbinde. Und ich weiß, ich habe jetzt schon Angst davor, diese Leere irgendwie ausfüllen zu müssen. Wie sind so eure Gedanken zu dem Thema? Also, vielleicht bleiben wir bei den Eltern oder Großeltern. Habt ihr da schon sowas? Also, bei Laura weiß ich, da leben die Eltern noch. Ich weiß nicht, Miriam, wie ist es bei dir?
Nee, mein Papa ist vor 20 Jahren gestorben. Und so das große Sterben, was du gerade ansprichst, was dann so losgeht. Also ich bin ein wahnsinniger Nachzügler, hatte ich dir vorher schon erzählt. Also meine Eltern sind wahrscheinlich, oder meine Mutter ist so alt wie deine Oma. Und bei mir war das in der Kindheit so, dass die ganzen Omas, Opas, Tanten, Onkels gestorben sind. Es war echt, also es ist eine Phase, die bezeichne ich echt als das große Sterben in meiner Kindheit, weil wir gefühlt ständig nur auf Beerdigungen waren. Und das alles sehr schräg war in meiner Empfindung als Kind. Also der Tod war omnipräsent, aber totgeschwiegen. Auch dieser Leichenschmaus und alles drumherum. Ich fand das so awkward. Und als Kind denkst du ja, wenn, also nimmst du das ja schön zu dir, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann denkst du, du stimmst nicht. Also da bin ich auf eine schräge Bahn mit dem Tod gesetzt worden. Und dann ist das Kind meiner Schwester gestorben, das war dann schon sehr viel später, das war ein einschneidendes Erlebnis und dann ein paar Jahre drauf mein Papa eben, da war ich so Anfang 20. Und das hat mir so die Faszination war immer da von sowas, es ist irgendwie, scheint das was ultra Wichtiges hier zu sein, weil es ja schon immer Ausnahmesituationen auch waren, also da wurden alle Familienzwistigkeiten auf Eis gelegt. Menschen, die davor ständig nur beim Arbeiten waren, waren plötzlich da. Also man hat da relativ früh gemerkt, da ist irgendwas ganz Heiliges oder Wichtiges. Also das ist wichtiger als alles andere. Mhm. Und gleichzeitig war es ein Unthema. Also da ist eine wahnsinnige Faszination entstanden. Und was ich bei meinem Papa, was da eine ganz neue Qualität war, war, also um es kurz zu machen, wir hatten echt eine schlechte Beziehung. Und ich bin dann vom Studium heimgezogen, als klar war, jetzt geht's echt aufs Ende zu. Und was ich, also was an Verzeihen und Vergeben und gegenseitigem Zugeständnis, Mitgefühl, Liebe nochmal möglich war in so einer kurzen Zeit. Das hat mir also im besten Sinne den Boden unter den Füßen weggezogen. Zu merken, was da, ja, also das ist das pure Leben, das Gold des Lebens, der Diamant des Lebens wird rausgequetscht in so einer Extremsituation. Mhm. Also zu spüren, so, what, genau darum geht's und das ist echt möglich. Also Liebe letztlich, ja, ein ganz tiefes Empfinden von Liebe und Lebendigkeit. So. Und das hat mich da nicht mehr losgelassen, zu sagen, boah, ja, es kann so ein Lehrer sein für dieses Leben. Und wenn ich ein bisschen was schaffe von diesem Gefühl, ist ja auch gut, dass wir nicht ständig so in so einer Extremsituation leben. Dafür sind wir auch Mensch, ja. Das sind halt auch eine große Portion Alltag einfach unser Leben bestimmt. Aber wenn ich ein bisschen was schaffe von dieser Qualität mit in mein Leben reinzunehmen, dann kriegt mein Leben eine grundlegend neue Qualität. Ja. So, und Gott sei Dank, also ich habe so das Gefühl, die ersten 20 Jahre meines Lebens ist alles gestorben und jetzt hatte ich wirklich Tok, 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 ist aus meinem engsten Freundes- und Familienkreis wirklich lange niemand mehr gestorben. Ja.
Das ist schön.
Das ist schön, ja.
Ich meine,
wie ist das bei euch? Ja?
Oder, bevor Laura gleich erzählt, noch eine kurze Zwischenfrage. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so? Ich bin dazu ein bisschen übergegangen in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich verabschiede mich von Leuten inzwischen so, dass ich denke, die Umarmung dauert immer noch ein bisschen länger für den Fall, dass es denn doch das letzte Mal war. Also ohne etwas zu sagen, aber so für mich vom Gefühl her, ich möchte nochmal so alles rausholen aus diesem Kontakt. Macht ihr das auch schon so?
Voll schön. Nee. Also nicht mit dem Gedanken, das könnte die letzte Umarmung zu sein, aber mit der Lust auf, oh, ich hole aus dieser Umarmung alles raus, was gerade geht. Ja? Ist ja ungefähr die andere Seite der Medaille, das mache ich gerne. Ja, ja. Also ja. Freue mich, wenn wir uns mal in live umarmen, Patrick. Ja?
Ich auch. Ja, nach dieser großen Vorrede. Ja. Laura, wie ist es bei dir?
Ja, ich kann mich total dem anschließen, vor allen Dingen mit der Essenz, ne, irgendwie, die du so rausgenommen hast, Miriam, und anschließend an dem, was du gerade so eingeworfen hast, Patrick, also das habe ich halt auch, aber eben auch nicht mit diesem Gedanken, keine Ahnung, nicht, dass wir uns nie wiedersehen, aber einfach so diese, ja, im Hier und Jetzt, ne, genau, das Nutzen irgendwie mit intensiv und lebendig und voller Liebe irgendwie sein zu können, das definitiv. Mit dem Tod hatte ich auf unterschiedliche Weise Kontakt. Bei mir war auch eher in der Kindheit irgendwie, wurde viel rumgestorben. Lustigerweise erkenne ich auch eine Parallele bei dir, das hatte ich total vergessen. Ich war als Kind, aber nicht durch mein Elternhaus, ich war sehr gläubig, also nicht im kirchlichen Sinne, aber ich hatte irgendwie immer so das, weiß ich nicht, das Gefühl, da ist irgendwie so eine Präsenz oder so, keine Ahnung. Aber da hatte ich dann auch einen harten Cut mal für mich zu einer gewissen Zeit und war dann auch relativ auf der anderen Seite unterwegs. Und auch das hat sich dann wieder relativiert, also von allem mal etwas geschnuppert. Meine ganzen Großeltern sind auf jeden Fall so in meiner Kindheit schon verstorben. Da habe ich es auch so ein bisschen ähnlich empfunden. Irgendwie awkward Thema, aber irgendwie groß, ne, und irgendwie komisch und irgendwie tabuisiert. Genau, und dann habe ich noch so eine ganz persönliche Erfahrung. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich die jetzt hier so reinteilen mag. Machen wir trotzdem mal. Genau, ich hatte eine Phase. was soll's. ich hatte mal eine längere Phase, so zwischen 8 und 13 vor allen Dingen, wo ich einfach quasi nicht mehr gegessen habe und dadurch halt auch sehr nah an so einen Punkt gekommen bin. Also Nahtoderfahrungen würde ich das nicht nennen, aber wirklich sich sehr auch körperlich mit dem Schwächerwerden und alles fährt runter und man kommt in so einen komischen, sag ich mal auch irgendwie nicht halluzinierenden, aber ne, irgendwie in so, in so eine andere Sphäre. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, auch einiges bei mir bewirkt, mich damit irgendwie nochmal, also das irgendwie auch das Leben danach wieder anders wahrzunehmen, als ich so für mich so eine bewusste Entscheidung irgendwie aus dieser Situation heraus getroffen habe, weil ich zumindest für mich sehr klar hatte, ich kann und darf jetzt entscheiden, ob ich jetzt sterbe. So, genau.
Weißt du noch, was der Impuls war zu sagen, und ich wähle das Leben?
Müsste ich mich nochmal rein versetzt, aber irgendeine Energie war auf jeden Fall da. Es gab jetzt nicht so den, ich glaube, ich könnte es jetzt nicht in so einem Grund formulieren, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ich möchte, weiß ich nicht, das und das noch erleben oder, ne, ich möchte nicht, keine Ahnung, ohne meine Mama sein oder keine Ahnung, ne, was, also es gab jetzt nicht so was Greifbares, aber es war auf jeden Fall irgendwie so eine Energie, die, also so so ein Impuls, so wie wenn man halt irgendwie wieder so hochkommt, ne, und sagt so, boah, nee, warte mal, Moment. Mm. Und ja, nicht nur da wartet so viel auf mich, sondern auch vielleicht habe ich auch noch irgendwie echt viel dabei, also so was so raus will, ne, irgendwie in die Welt, was ich geben kann eigentlich. Wäre irgendwie schade drum, das jetzt einfach so gehen zu lassen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, weil tatsächlich so auch ein paar Tage, würde ich sagen, war es auch eher so eine Art Delirium, ne? Also so würde ich es beschreiben irgendwie. Aber es war wie so ein Auftauchen und ja, danach war für mich irgendwie immer klar, jetzt und leben und rein und genau, machen und ja, genau. Weiß ich nicht, warum ich mir selber diese Erfahrung auferlegt habe.
Ja, und vor allen Dingen so früh, ne? Also da ist ja, ja noch nicht so viel passiert in deinem Leben jetzt mal.
Definitiv. Deswegen hat für mich auch irgendwie nichts irgendwie so, was man sonst so bei diesen Themen irgendwie, ne, irgendwie alles, was um irgendwie Essstörungen im weitesten Sinne kursiert, irgendwie auch für mich irgendwie gefühlt nie so gegriffen. Konnte mit all dem nichts anfangen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich empfinde es dann wiederum als großes Geschenk und lustigerweise Thema Anhaftung, habe ich das Gefühl, das hat gar nichts mit meinem Leben heute zu tun. Also, ne, irgendwie. Und auch da bin ich, also da bin ich definitiv gefühlt für mich so das erste Mal sehr bewusst, sehr radikal gestorben. Auch wenn ich natürlich auf einer körperlichen Ebene nicht gestorben bin, aber ich habe so ganz viel Zeug irgendwie, was mich scheinbar belastet hat oder irgendwie, ne, habe ich da irgendwie rein, also weggeben dürfen. Ja, genau. Das war so zumindest meine, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht persönlichste oder direkteste, ja, nicht direkt mit dem Tod, aber mit dem sich in einen Sterbenprozess begeben. Mhm. Also so selber irgendwie merken, wie ist das, wenn ich eigentlich gerade anfange, langsam vor mich hin zu sterben? Wie fühlt sich das eigentlich an? Vielleicht war ich auch einfach neugierig, wer weiß das schon.
Wow, danke fürs Teilen.
Gerne.
Ja, ja, das kam jetzt ein bisschen überraschend, dass es in so eine Richtung abdriftet.
Ja, ja, genau. Aber ja, ansonsten habe ich bislang Glück oder Pech, wie auch immer, oder gar nicht bewertet, recht wenig so mit dem Tod anderer, ne, wie gesagt, so dieses Thema Großeltern, Onkel, Tanten, dritten Grades oder so, ne? Also irgendwie nicht so im ganz nahen Umfeld bislang. Und auch nicht als Erwachsene. Genau.
Es liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, dass ich das sage, aber auch wir müssen jetzt einen kleinen Tod sterben und diese Sendung Richtung Ende führen.
Verzogen.
Denn wir gehen ja auch Richtung sonntäglicher Mittagspause und gemeinsam essen mit unseren Lieben oder allein in meinem Fall. nee, ich fand es ein schönes Gespräch. Was immer am Ende noch kommt, ist die Abschlussrunde, bei der unser Gast entscheiden darf, wie wir gemeinsam aus der Sendung rausgehen. Miriam, ich weiß nicht, ob du frühere Folgen gehört hast, aber du hast immer drei Dinge zur Auswahl. Entweder du machst ein Tiergeräusch nach und wir müssen erraten, was es für ein Tier ist. Oder du erzählst uns einen guten Witz zum Thema Tod. So einen richtig schönen, morbiden Witz. Und wenn er richtig gut ist, dann lachen wir drüber und wir kriegen bestimmt auch sehr, sehr viel Post und Feedback. Oder drittens, was sehr oft gewählt wird, ein spontan gedichtetes Lied zum Thema der Sendung mit singen. Also heute ein Lied über den Tod und über Sterben.
Okay. Hat schon jemals irgendjemand einen Witz erzählt?
Einmal ist es, glaube ich, passiert. Es war nicht so witzig.
Okay, ich erzähle einen kurzen Witz, der ist so kurz, dass ich finde, zum Tod ein spontanes Lied, das muss man wählen, ja?
Okay.
Und das ist tatsächlich der erste Witz, den ich jemals gelernt habe und der einzige, den ich mir merken kann, aber passt. Ja, gehen zwei Tomaten über die Straße, kommt ein Auto, sagt die eine zur anderen, catch up.
Ich find's ganz
gut. Komm, Patrick.
Ach, Patrick.
Verstehe ich nicht. Noch nie gehört, tatsächlich. Hey, aber Laura okay. lacht.
Ich erkläre ihn jetzt nicht. Witze erklären ist echt.
Witze erklären kann man nicht ist echt machen. Dumm, ja, ja, ja.
Okay. Na gut. Kannst du in deinen Song einbauen, ja, genau. dass du die nicht verstanden hast.
Mhm. Ich wollte sagen, weil ich den Witz nicht verstanden habe, als Wiedergutmachung spiele ich jetzt ein spontanes Lied zum Thema Tod. Warte, kurz, Gitarre holen.
Unser Bade kann es sich nicht nehmen lassen.
Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, natürlich. So wie natürlich. Immer. Nee, so diesmal wirklich überhaupt nicht. Manchmal habe ich ja im Kopf schon so ein paar Sachen vorformuliert, wo ich denke, ja, in diese Richtung könnte es gehen. Aber ich hatte so ein bisschen gehofft, das Lied wird sich diesmal nicht gewünscht. ein Irrglaube. Also es war ja schon eher, wir haben ja eher schon so positiv über das Thema Tod geredet, ne? Das muss auch irgendwie mit ins Lied rein. Erstmal ein paar gute Dur-Akkorde.
Es ist gar nicht so schlimm, wenn man tot ist. Immerhin ist es dann auch vorbei. Naja, zumindest für den Moment. Denn wenn ich heute was gelernt habe, dann dass das Leben ist immer eine Zirkelei.
Zirkelei.
Laura weiß nicht so richtig, woran sie glauben soll, was danach passiert. Sie glaubt nur, Energie wird weitergegeben. Und Miriam glaubt ungefähr dasselbe. Nur Patrick, dieser Einfallspinsel, glaubt, dass am Ende alles dunkel ist. Doch das wär viel zu schade. Wäre es nicht geil, wenn es ein Paradies gäbe, bei dem wir uns alle wiedersehen. Als alte Menschen, die ihr Leben gelebt haben. Das wäre doch wirklich, wirklich schön.
Yeah. Jetzt habe ich euch gar nicht die Chance gegeben, mit zu improvisieren, ne?
Das macht gar nichts.
Ja, tut mir leid.
War wunderschön.
War wunderschön.
Ja, Miriam, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dass du das Gefühl hattest, du hast deine Zeit sinnvoll eingesetzt an einem Sonntag.
Ja, hat mir große Freude gemacht.
Danke.
Mache ich auch nicht oft. War mein zweiter Podcast.
Dein zweiter?
Und zur Vorbereitung, das ist auch gar nicht mein Format. Ich habe noch nie einen Podcast angehört, nur so zur Vorbereitung. Und dann schaffe ich es auch nicht ganz durch, muss ich immer so vorspielen, ne? Genau, von daher fand ich also positiv überrascht über so ein lebendiges und lustiges Sonntagsgeplänkel.
Ja, ja Dank, auch von mir vielen, vielen Dank, aber an euch beide, also sowohl Patrick, du wie immer fürs Vorbereiten und Halten. Ich habe ja meistens die bequeme Situation, irgendwie nur noch so reinzurutschen. irgendwie, deswegen weiß ich das sehr zu schätzen. Ja, auch dir, Miriam, vielen Dank. Ich finde es so ein spannendes und wichtiges Thema und für mich war auch nochmal irgendwie gerade dieser Impuls irgendwie so die Verbindung zu finden, was du am Anfang auch gesagt hast, so, du hast dir angeschaut, welche Themen sind eigentlich tabuisiert und das sind wahrscheinlich genau die Themen, an die wir halt ran müssen. Das hat für mich irgendwie nochmal so, das war für mich nochmal so ein Aha-Moment, deswegen auch danke dafür. Mhm. Ja, und ich hoffe sehr, dass ich dann vielleicht im nächsten Jahr irgendwann mal eines deiner Seminare besuchen kann. Ich werde es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, sich mehr mit ihrer Sterblichkeit und Endlichkeit zu beschäftigen. Genau.
So gerne. Ja, auch immer Mamis mit Babys, auch immer herzlich willkommen.
Super. Ich verlinke die Infos zum Alpensalon, zu Miriams Alpensalon in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und beim nächsten Mal werden wir über ein ebenso lebensbejahendes Thema und lustiges, buntes Thema reden wie in den Tod. Beim nächsten Mal geht es nämlich um das Thema Scheidung. Wir hoffen, dass wir euch auch bei dieser nächsten Sendung wieder vor den Empfangsgeräten begrüßen können. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Seid lieb zueinander und bis bald.
Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr. ganz schön hardcore.